Na, du
Na,
Tante,
du Onkel.
heute haben wir einen besonderen Gimmick.
Und zwar möchte ich heute mit dir sprechen über Lost sein, weil fast jeder Mensch in meinem Alter, mit dem ich in letzter Zeit gesprochen habe, sagt, ich bin gerade lost. Du weißt ja, was es das heißt, ne?
Also, es ist ein englisches Wort und ist dem allgemeinen Deutschen, der auch keine englischen Kenntnisse hatte, dadurch geläufiger geworden, weil es nicht mehr heißt Pfundsachen, sondern es heißt Lost and Found.
Ja, und anscheinend sind alle gerade lost, aber nicht found.
Also mein Sohn ist, glaube ich, einer der besten Lieferanten für die Lost and Found Stelle an seiner Schule, dass er seinen Kopf noch nicht verloren hat. Das ist der Tatsache geschuldet, dass er den angewachsenes
Angewachsen
Neuron
ist.
findet. Ja,
Ha,
ist
ja,
denn
den Spruch kennt
diesen,
man.
ja, den wollte gerade sagen, diesen Spruch hat mein Vater schon bei mir angewandt. Also
Ja,
von daher
das
ist die
stimmt.
Fähigkeit, das Fundbüro entsprechend zu bestücken, offensichtlich nicht der heutigen jüngeren Generation alleine vorbehalten.
Nein.
Gut,
So,
also.
was heißt es, was ich dir jetzt gerade vorgeschlagen habe?
Es gibt eine Fernsehserie übrigens, die heißt Lost.
Echt? Worum geht's
Die
da?
war recht berühmt und recht bekannt.
Aha.
Kannst du mal
Muss ich mal
googeln.
angucken. Wie immer Film- und Serientipps von Wolfram Winter. So, man macht einen Bachelor, man macht einen Master und dann will man arbeiten und hat schon Praktika gemacht und Werkstudentenjobs und kennt auch Leute, die Sachen machen. Und dann ist man so, ja, was mache ich eigentlich und wer will mich eigentlich? Und dann kommen alle Älteren und meinen so, ja, es gibt so viele Jobs und jeder kann irgendwie einen geilen Job bekommen, aber man selber findet dann doch keinen oder weiß gar nicht genau, was mache ich denn jetzt? Oder was passt wirklich zu mir? Was ist diese Jobbeschreibung? Am Ende mache ich eh was anderes. Und darüber habe ich wirklich mit vielen, vielen, vielen Leuten, mit fast jedem in letzter Zeit gesprochen. Und das möchte ich mit meinem weißen Cis-Mann besprechen. Mit Wolfram Winter.
Cis-Männer nicht immer weiß?
Nee.
Nee, es gibt
Ich
auch
glaube
schwarze
nicht.
Cis-Männer.
Ja.
Okay. Ich glaube, das, was du da machst mit dem Lost, ist das, was man bei mir im Gymnasium nannte Orientierungsstufe.
Ja, aber wir sind ja schon nach dem Gymnasium. Wir sind schon 25,
Ja, aber du
26.
siehst es offensichtlich, dieses Orientierungslose,
Ja.
sprich einem Lost, schon viel früher auftritt, als denn möglicherweise erst nach Bachelor und Master.
Bei vielen, das habe ich wirklich auch damals gemerkt. Ich glaube, ich war einer der einzigen Menschen, die von Anfang an gewusst hat, was sie machen will. Das hat sich dann auch geändert, by the way. Also, ich dachte mir so damals, boah, geil, alle anderen sind to total lost und gehen erstmal ein Jahr nach Australien und finden da ihre große Liebe, mit der sie sich dann nach 2 Jahren wieder trennen. Und ich wusste einfach direkt so, ja, ich mache das und das und das ist mein Ziel. Und dann habe ich mich auch verloren. Und ich glaube, so geht es den meisten, die dann gleich gewusst haben, ich mache dies und das und jetzt.
Also bei dem Lost-Phänomen fällt mir zumindest auf, nicht nur an dir, dass um diese Jahreszeit, Ende
Ja, voll.
November bis März,
Ich finde, November und März, das habe ich ja schon öfter erwähnt, sind richtig beschissene Monate. Januar und Dezember machen noch irgendwo Sinn. Januar ist so der erste Monat, Dezember ist so der Weihnachtsmonat. Und November und Februar, so, was ist das? Was sind das für komische Monate?
ja.
So, ja.
Also bei uns sind sie grau und nass,
Ja.
wenn es die Regel ist. Und der März, der ist ja dann schon der Frühlingsmonat, der interessanterweise manchmal eintrifft und manchmal eben nicht. Mein erster Tipp an dich dahingehend ist tatsächlich einer aus der Pflanzenwelt.
Oho.
Denn es gibt ja Pflanzen bzw. Blumen, die anfangen dann im Februar, März, du kennst Krokusse und
Kleiner Krokus, Hokus, Pokus.
Osterglocken und solche Dinger,
Ja.
dass man, dass du die entweder suchst und findest und mal ansiehst oder möglicherweise sogar in einer häuslichen Umgebung anpflanzt. Das haben wir gerade bei uns auch eben im Studio, wo dann wo Blüten plötzlich auftauchen. Ich habe auch eine andere Pflanze, von der ich immer noch nicht so genau weiß, was es für eine ist, aber sie hat gerade wunderbare, nahezu pinkfarbene Blüten.
Ach, schön.
Und dann habe ich vor Jahren auch noch mal eine Pflanze angepflanzt, die tatsächlich um diese Zeit gelbe Blüten hat.
Oh, und dann ändern die sich, oder wie?
Die blüht tatsächlich im Winter und nicht im Sommer, also genau andersrum. Cool. Ja, wenn du jetzt nachher wieder rausgehst, dann zeige ich dir das.
Okay.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, leicht versponnen, aber wenn man Farben sieht, die noch dazu gegen das Graue, gegen das Nasse, gegen das Kalte, also gegen den Trend im wahrsten Sinne des Wortes agieren, dann bedeutet das zumindest für mich tatsächlich ein kleines bisschen Lebensfreude, welches ich vorher so nicht verspürt habe.
Mhm.
Also das ist das erste Phänomen. Das zweite ist, dass du also auch sehr stark eine Stimmungslage beschreibst mit deinem Lost.
Ja.
Da
definitiv eine nicht so geile Stimmungslage.
Ja, und da hilft dann, wenn man mal so, jetzt um mal wiederum die englische Sprache zu bemühen, wenn man so mal benchmarkt und du guckst dir mal deine Situation an, nüchtern betrachtet, wie auf dem Blatt Papier geschrieben. Also du bist so alt, wie du bist. Du bist, so viel darf ich verraten, von keinerlei Krankheiten gekennzeichnet, die dein Leben in irgendeiner Form negativ beeinflussen.
Dreimal auf Holz.
Ich könnte jetzt so weiter und so fort dir erzählen, wie wenig lost du eigentlich bist. Allerdings sind das keine Sensationen, die ich dann aufliste, sondern das sind...
Es geht nicht um mich. Ich bin ja super beliebt bei Arbeitgebern, wie wir festgestellt haben die letzten Tage.
Nö, aber wir sind auch hier überhaupt nicht eingebildet, arrogant und überheblich, sondern in der völligen Balance des Daseins. Aber gut, du bist vielleicht jetzt für mich exemplarisch, weil ich kenne ja dieses...
Sagen wir mal, wir nehmen eine Person und ich gebe ihr einen Namen und die Person heißt, ich will einen Namen nehmen, den ich nicht mag. Die Person heißt.
Okay. Unabhängig davon, bis du dann deinen Namen gefunden hast. Also nehmen wir die Person einfach X.
Ja.
Das macht es vielleicht noch leichter. Und deswegen sind diese Binsenweisheiten, schau dich mal um und erfreu dich an den kleinen Alltäglichkeiten.
Aber was bringt es dir, wenn du lost bist in deinem Berufsleben?
Ja, nochmal. Du bist jetzt also lost, dann sitzt du irgendwo rum oder sonst wie und überlegst dir möglicherweise, was in deinem Berufsleben alles noch nicht ist oder gar nichts
ist. Was mache ich denn jetzt? Ich habe meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht und ich habe die meisten, mit denen ich rede, haben irgendwas mit Kommunikationswissenschaften studiert, weil ich ja ein Medienmensch bin und deswegen nur Leute treffe, die lost sind, die in der Kommunikationswelt arbeiten, weil es zu viele Möglichkeiten gibt und deine Mutter nie checkt, was du machst, egal was du machst. Und was mache ich denn dann? Ich kann ja alles damit machen, aber was kann ich überhaupt?
Naja, das Erste ist ja, wenn du lost bist, also Person X ist lost, ist Orientierung zu finden, dahingehend mal nüchtern Bilanz ziehen. So, das ist so das ähnlich, was ich eben gemacht habe. So, du bist so und so alt, du bist von keinen Krankheiten gekennzeichnet und allen möglichen anderen Dingen, also die dir alle völlig normal oder du merkst das gar nicht.
Ja.
Wenn du es einfach mal bilanzierst, dann siehst du plötzlich, Mensch, je nachdem oder jenseits dessen, dass ich gerade lost bin, so trübe sieht meine momentane Bilanz nicht aus. Das nächste ist im Definieren von dem, was ich will und dementsprechend, was ich beruflich will, stelle ich oft fest, dass wir ziemlich gut darin zu definieren, was man nicht will.
Ja.
So, also könnte ich in diesem Fall hergehen und sagen, also ich will nicht XYZ. Wenn ich das mal aufschreibe, hilft es übrigens, wenn man es schwarz auf weiß sieht. Und übrigens nicht, wenn man es sich in seinem Smartphone auftippt, oder auf dem Laptop, sondern tatsächlich vielleicht sogar mal seine Handschrift nochmal bemühen. In ein Notizbuch. Du hast ja davon auch inzwischen sehr schicke. Und das ist ja einer dieser Gründe, warum es diese Büchlein gibt, in denen man überall was aufschreibt, weil sie nicht tagebuchmäßig, aber doch reflektierend, bin ich in einem Meeting und schreibe was mit oder geht mir gerade ein Gedanken durch den Kopf, den ich nicht vergessen will und dementsprechend schreibe ich ihn auf.
Und auch Tagebuch schreiben finde ich cool. Das mache ich habe das früher jeden Tag gemacht, aber jetzt nicht mehr. Muss ich wieder anfangen. Und es macht total Spaß, wenn du das dir irgendwann wieder durchliest und denkst, was habe ich mir eigentlich für
also das Spannendste
Probleme an diesen, aufgemalt.
Das Spannendste an diesen Tagen.
Und dieser Typ war überhaupt nicht cool. Wieso wäre ich denn verknallt?
Ja. Also das Spannendste an diesen Tagebüchern, ich habe das auch gemacht in Phasen meines Lebens, übrigens in ganz unterschiedlichen Phasen. Mhm. Und wenn ich heute mal lese, was ich als 18-Jähriger geschrieben habe, dann...
Boah, ich würde das so gern lesen, ja, Wolfram, darf ich bitte? Und Sabine hat mich heute auf die Backe geküsst.
Und du wirst dich wahrscheinlich auch totlachen.
Boah, ich habe so... Hast du die noch, die Bücher?
Ja, klar.
Darf ich die echt lesen?
Nein.
Oh Mann, bitte, ich gebe dir auch meine Tagebücher.
Ich interessiere mich lesen. Aber gar nicht für deine Tage.
Okay.
Wir wollen ja von dem Lost in den Zustand des Found. Ja. Also du willst tatsächlich ja was finden, nämlich eine Antwort oder herausfinden. Und eigentlich reden wir die ganze Zeit schon immer wieder darüber, wenn du anfängst, diesen umgekehrten Weg zu gehen. So, du wohnst da, wo du wohnst. Möchtest du da bleiben oder hast du ein Ziel jenseits dessen, dass du einen Traum hast? Mhm. Und dieses Step by Step, Schritt für Schritt, auch wieder so einfach es klingt und trotzdem tun es viele, insbesondere wenn sie sich in dieser Orientierungslosigkeit befinden, nicht. Jetzt kommt dieser Lost-Zustand, ich interpretiere das jetzt und kann es gerne korrigieren. Sehr oft dann, wenn man selbst das Gefühl hat, dass es einem schlecht geht. Also das sind, selten habe ich Menschen
Ich glaube, es kommt eher andersrum. Man ist lost und deswegen geht es einem schlecht, ja.
Also wenn du euphorisch und du bist gut drauf und dann bist du lost, im Zustand habe ich...
Ich meine, du kennst dich, ich bin immer euphorisch, aber ich bin auch lost manchmal.
Ja, in der Tat. Ich sag nur, wann denkt man darüber nach, dass man lost ist, dann möglicherweise, wenn es einem auch noch schlecht geht. Und dann gibt es ja diesen Satz, ein Unglück kommt selten allein. Boah, weil dann.
Wieso ist das immer so?
Naja, weil man es im wahrsten Sinne des Wortes herausfordert. Wenn du an das glaubst, was du tust, egal wie verrückt es im ersten Moment erscheinen mag. Und jetzt wiederum hilft es unglaublich, wenn du dir mal so deine Bilanz aufschreibst. Und dann siehst du plötzlich, erstens mal, vielleicht bist du doch nicht ganz so lost. Zweitens mal ist deine Bilanz nicht ganz so lost. Mhm. Oder vielleicht darüber hinausgehend sogar so negativ. Und dann, wenn man das alles mal ins Verhältnis rückt, kannst du für dich selbst, dann erscheint möglicherweise diese kleine Blüte nicht mehr ganz so klein. Mhm. Plötzlich sehe ich sie auch viel früher, obwohl ich die ganze Zeit schon dran vorbeigelaufen bin oder auf ihr herumgetrampelt bin. Es gibt auch diesen Tipp, tu dir ab und zu mal was Gutes. Sei einfach gut zu dir selbst. Mhm. Jetzt in deinem Falle könnte man glauben, du tust dir was Gutes, wenn du abends um die Häuser ziehst.
Boah, das dann ändert das so wie heute.
Ja, im Moment, wir sind ja eigentlich bei der Person X. Also von daher, wenn man auf die Person X
Person ausgeht, X.
Ja, also wenn ich mich mal rausnehme aus der Person X, dann ist es zum Beispiel so, dass wenn das Weekend eingeläutet wird, dann trinke ich an einem Freitagabend, trinke ich gerne ein Glas Champagner.
Ja, Freitag ist Champagnertag.
Ja, also kein Anlass im Sinne von großes Essen, großer sonst wie Erfolg oder so, sondern ich erinnere mich gut daran, ich habe da angefangen, als ich bei Sky extrem unter Druck stand, sehr viele Stunden arbeiten musste. Und wenn ich dann am Freitag aus dem Büro deutlich nach 8 nach Hause gekommen bin, dann hat unter anderem meine Frau und mich nicht vorwurfsvoll erwartet, nach dem Motto, wo ich denn bleibe, sondern sie hat mich angeschmunzelt und angelächelt und hat mir ein Glas Champagner gereicht.
Mein lieber Gatte, ich habe dir schon den Krug aufgemacht.
Ich glaube, mein lieber Gatte hat sie noch nie gesagt. Oder wenn sie das sagen würde, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen machen, nach dem Motto,
was hast du gemacht?
Richtig genau, was habe ich denn angestellt?
Oh Gott.
Aber kommen wir darauf zurück. Also, jetzt muss es auch nicht ein Glas Champagner sein. Das ist für jeden irgendwas anderes möglicherweise. Aber da beginnt es. Und dann, wenn du in diese Bilanzierung gehst, dann wirst du möglicherweise feststellen, insbesondere wenn du mal ein Jahr zurückblickst. Okay, vor einem Jahr war ich da, heute bin ich hier.
Manchmal sitze ich dran und denke mir, boah, ich habe gar nichts. Also ich glaube, das kennt jeder. Und ich habe ja was erreicht in meinem Leben. Aber ich denke mir so oft so, ich bin so ein Opfer. Ich habe gar nichts erreicht. Andere machen viel mehr als ich. Und dann Ich bin so, Valeria? Oder du sagst zu mir so, Valeria, komm mal auf den Boden. Was, ja. Vor einem Jahr hast du das auch gedacht und hättest...
Ja, wenn du dann die Bilanz ziehst, dann siehst du, dass deine Bilanz sich höflich gesprochen auf der Habenseite verbessert hat. Und das geht den allermeisten Menschen so, wenn sie Bilanz ziehen. Wenn es übrigens nicht so ist, dann ist es die Zeit, um nicht zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich auch noch quasi mich selbst amtlich bestätigt in diesem Lost. Dann geht es ja erst recht darum, naja, also das ist ja nicht der Zustand, in dem ich idealtypischerweise verharren möchte, sondern ich möchte ja in den Found-Zustand bekommen und dementsprechend ein Jahr später von heute ausgehend feststellen, so, jetzt setze ich mich hin, ich definiere mal einen Plan, so gut ich es kann. Möglicherweise habe ich jemanden, mit dem ich diesen Plan mal durchspreche, um mal zu hören, was er oder sie davon hält. Dann schreibe ich es auf, also ich wiederhole mich. Und zwar auch nicht auf so einen Zettel, sondern eben ob in ein Büchlein oder irgendeinen anderen Gegenstand, den ich nicht alle 5 Minuten verliere und den ich nicht alle naselang Gefahr laufe, ihn wegzuschmeißen. Also bei Zettelwirtschaften ist da möglicherweise das Thema, das ich nicht mehr finde, zu stark geprägt. Und wenn man so einen Plan aufzeichnet, dann geht es ja nicht darum, dass du dann an einem Tag die Welt eroberst, sondern insbesondere, wenn du es mal mit jemandem gegencheckst, einen realistischen Plan zu entwickeln, der nicht zu langweilig ist.
Ja.
Auf der anderen Seite gleich Weltrekord aufstellen, ist genauso Quatsch.
Also ich bin jetzt Xy und habe einen Bachelor gemacht in Kommunikationswissenschaften und einen Master von mir aus auch oder Kommunikationsmanagement oder whatever. Und habe ein Praktikum gemacht bei Sky, habe ein Praktikum gemacht bei irgendeiner Agentur und habe jetzt 1000 Möglichkeiten, die mir nicht gegeben sind. So, wie finde ich jetzt heraus, nachdem ich mir aufgeschrieben habe, also okay, ich schreibe mir alles auf, was ich möchte und was ich nicht möchte, weiß aber nicht genau, ich bewerbe mich überall, aber weiß nicht genau, was kann ich eigentlich, weil ich habe so viel in der Uni gelernt und so viel im Praktikum gelernt. Was liegt da wirklich?
Also zunächst einmal weißt du nicht, was du kannst. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Du kannst es zwar theoretisch annehmen, aber praktisch gesehen musst du es tun, um es dann zu wissen. Deswegen ist der Zustand des Nichtwissens ein normaler. Also das ist kein Zustand, um Alarm zu schreien, sondern das ist ein normaler Zustand. Du hast eben noch so nebenbei erwähnt, und das ist wirklich so ein Gimmick, den legst du auch möglicherweise die nächsten Jahrzehnte nicht so einfach ab. Man vergleicht sich immer mit vermeintlichen Wundertierchen.
Ja.
Also in meinem Leben war es immer so, ich war der Einzige, der kein Angebot bekommen hat, aber alle anderen haben immer ein tolles Angebot bekommen. Und ich habe mich mal eine Zeit lang gefragt, was habe ich eigentlich falsch gemacht, dass ich keine Angebote bekomme. Jetzt kann man vielleicht annehmen, dass alle, die dir dauernd erzählen, dass sie ein Angebot bekommen haben, vielleicht nicht immer so absolut die Wahrheit erzählen. Aber es gibt sicherlich Menschen, die kriegen Angebote oder kriegen viel mehr Angebote, als ich jemals bekommen habe und werde. Ich bin dann irgendwann mal zum Schluss gekommen, das ist schon okay, das ist der Lauf der Dinge, denn wir sind eben nicht alle im gleichen Camp und wir sind eben nicht alle auf der gleichen Welle, auf der wir reiten. Aber wenn ich auf der Welle reite, mit der ich einverstanden bin und zufrieden bin, klingt auch wieder viel einfacher, als es oder klingt einfacher, als es ist am Ende des Tages, dann höre ich auf, diesen Vergleich zu ziehen und sehe mich selbst im Spiegel und stelle fest, wie weit bin ich mit dem, was ich da im Spiegel sehe, zufrieden? Wo kann ich selbstkritisch feststellen, da ist Luft nach oben? Und dann das nächste, ganz wichtig, es heißt zwar im Deutschen, Eigenlob stinkt, aber ich halte davon nicht viel. Wenn man ab und zu mal so ein bisschen amerikanisierend von sich sagt, yes, I know I'm good. Und du kannst sehr fein raushören, ob da jetzt irgendein arroganter Schnösel spricht oder ob jemand durchaus in einer adäquaten Selbsteinschätzung für diesen Moment auftritt.
Das finde ich, wird sowieso bei uns in der Gesellschaft so mega verpönt, wenn man irgendwas Gutes über sich sagt.
Ja, dabei lechzen wir alle danach. Wir sind ja eine Gossip-Gesellschaft dahingehend, dass wir viel Gutes darin tun, indem wir über andere sprechen, wenn sie nicht im Raum sind. Allerdings sprechen wir dann selten gut über sie.
Sondern, ja, das finde ich blöd.
Sondern finden dann das, was uns aufregt. Aber lassen wir das mal außen vor. Es geht ja jetzt hier um Ixi, der aus der Lost-Situation rauskommen will. So, also im Falle einer Negativbilanz, ist das der Auftakt, und dann insofern ist dann der Lost-Moment genau der Kick-Off, um herzugehen, heute in einem Jahr, gemessen an den Zielen, die ich mir gebe, werde ich dastehen wollen.
Mhm.
Und glaub mir, wenn du das ein Jahr später dann betrachtest, oder ein halbes Jahr oder wann auch immer, das muss nicht so statisch bleiben, dann siehst du eine Entwicklung.
Ja.
Und spätestens dann fängst du an, möglicherweise mit dir und deinem Lost-Zustand in einen mehr oder weniger sympathischen oder ausbalancierten Zustand zu kommen. Denn diese Orientierungslosigkeit oder dieser Moment, wo du nicht ganz so happy bist oder nicht ganz so selbstbestimmt und selbstsicher bist, den kann ich dir auch als 59-Jähriger mithin auf den Weg geben. Der wird immer wieder mal kommen.
Mhm.
Der ist möglicherweise oder ganz bestimmt in der Phase, in der du es jetzt beschreibst, in der sich Ixi befindet, ausgeprägter.
Mhm.
Aber es wäre meiner Ansicht nach utopisch zu glauben, dass man diesen Zustand nicht immer wieder mal im Leben hat. Du kennst vielleicht diesen Begriff der Midlife-Crisis, davon bist du noch eine Weile lang
ich habe so Angst davor. Ich habe einerseits Angst, dass ich sowas bekomme, weil ich traue mir das wirklich zu. Ja. Ich traue mir das zu, dass ich, obwohl alles gut ist, mir komplett den Stress mache und, keine Ahnung, meine Familie verlasse und dann nach Amerika ziehe, um dort neue zu gründen oder so. Nee, hoffentlich nicht. Aber auch, das sagt man ja oft Männern nach, ne? Das ist dieses typische, yo, ich war jetzt Motorradführerschein und habe eine 22-jährige Freundin. Das ist so ein Männer-Midlife-Crisis-Standardgedanke.
Ja, du musst dazu noch das Alter hinzuführen, weil wenn ich jetzt 25 bin und habe eine 22-jährige Freundin, mache Motorradführerschein, das ist ein relativ normaler Zustand.
Ja, aber ich meine so, ich bin 50,
ja,
habe zwei Kinder, die im Uni- oder Gymnasium-Alter sind und, also im Uni- oder Abi-Alter sind,
ja,
mache jetzt einen Führerschein für ein Motorrad, kauf mir eins, zieh ein Jahr lang nach Kanada und komme dann zurück und habe eine Freundin, die heißt Brittany und ist 23, 24 und ja.
Ja, du beschreibst es so schön, das ist das zweite Modell und dann mit 70, weil Brittany dann 46 geworden ist, tauschst du wieder aus und nimmst wieder eine 24-Jährige.
Ja. Ashley.
Letztendlich beschreibst du genau die gleiche Situation, weil in der Tat, ich kenne das auch, nur auf Männer bezogen, als ich übrigens 40 wurde. Haben mich viele Menschen gefragt aus dem Bekanntenkreis, ob ich jetzt eine Midlife-Crisis hätte.
Warst du da gerade Single?
Mit 40? Nee, war ich nicht Single. Mit 40 war ich verheiratet.
Ja.
Ja. Ich habe Männer, also...
Aber du hattest danach eine Midlife-Crisis, oder?
Nee, ich
so eine kleine.
Nein, Midlife-Crisis hatte ich nicht. Ich hatte eine Ehekrise, die letztendlich in der Scheidung endete.
Ja.
Das habe ich jetzt aber nicht als Midlife-Crisis empfunden.
Und danach die Schlagzeile, Wolfram Winter ist Single, oh mein Gott.
Ja, es war eine spannende Phase, da hatte ich alles andere als eine Midlife-Crisis. aber nochmal, dieser Zustand, dieses Lost-Sein, wenn ich es richtig interpretiere, den hat man immer wieder mal, der ist auch immer wieder mal gut, um wieder zu gucken, wo habe ich eigentlich Luft nach oben. Er zeigt vielleicht auch, wie weit bist du eigentlich willens und hast auch die Disziplin, um, wie heißt es so schön, an dir zu arbeiten. Denn diesen Lost-Zustand zu diagnostizieren, das ist ja schön und gut und das ist auch recht einfach und von mir aus kannst du dir dann auch fünfmal die Kante geben. Aber das ist ja nicht der Weg, um fortwährend da rauszukommen und schon gar kein Grund nicht. Und auch eine Rechtfertigung. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn du das als Rechtfertigung hernimmst, warum du nichts zustande kriegst, dann machst du den großen Fehler.
Aber darf man nicht auch kurz einfach nichts zustande bekommen?
Natürlich darf man das. Und dieses Zustandekommen jetzt mal auf den Beruf bezogen, hat ja in deiner Generation, das wurde mir in den letzten Tagen unheimlich oft, da nehme ich mal wirklich das Wort unheimlich in den Mund, gespiegelt von Arbeitgebern, die alle wahnsinnig werden mit deiner Generation, weil das erste Wort bei Vorstellungsgesprächen scheint Work-Life-Balance zu sein. Also da kommt dann der Arbeitgeber, der sagt, die haben noch gar nicht geworkt, aber reden schon von der Life-Balance. Von Urlaub.
Und das ja war gut, aber ist auch so. Ich meine, du sagst doch selber, alle suchen nach Arbeitskräften. Ja. Warum? Weil jeder weiß, ich kriege eh einen Job. Ich muss nicht dieses blöde Trainee annehmen, bei dem ich fast kein Geld bekomme und mich durch das Leben armuten, sondern ich kann auch einen anderen Job annehmen. Und deswegen müssen die Unternehmen da auch dran arbeiten. Und
das ist der große Luxus deiner Generation. Bei mir war es genau umgekehrt.
Ja.
Also zumindest habe ich so empfunden. Da hast du dich beworben im wahrsten Sinne des Wortes und konntest froh sein, wenn sie deine Bewerbung überhaupt angeguckt haben.
Ja gut, das gibt es ja auch jetzt in der Generation, aber...
Ja, aber
es gibt also, mehr Leute, glaube ich, die
wenn ich mir überlege, ich muss immer lachen, wenn der Bezirk Oberbayern oder das Landratsamt Ebersberg jetzt mit Radiokampagnen losmarschieren, um in einer werbenden Sprache, möchtest du nicht zu uns kommen, wir haben ein tolles Arbeitsverhältnis, klare Hierarchien, Work-Life-Balance ist inkludiert, Fortbildungen gibt es ohne Ende, noch im Ausland dazu. Und sicherer Arbeitsplatz, das hört sich für mich so an wie nach dem Motto. komm zu uns, arbeiten musst du nicht, gefeuert werden wirst du nicht. Und dann
Hauptsache wir haben
ja. So, also du merkst, da komme ich aus einem anderen Drill. Aber man muss dann halt auch feststellen, naja, da wo 10 Jobs sind und nur 5 Leute physisch zur Verfügung stehen, das ist ja der eigentliche Grund, weil eben die Bevölkerung an sich zurückgeht, insbesondere in der Arbeitnehmerschaft, und gleichzeitig die Anzahl der Jobs offensichtlich nach oben gegangen ist. Also Bedarf ist größer. Ja, klar, dann stell dir einfach vor, du wärst die einzige Frau auf dem Planeten und alle Männer würden dementsprechend bei dir Schlange stehen.
Ach, das wäre so furchtbar.
Naja, ich glaube, es wäre schon ganz schön anstrengend.
Ja, das stimmt.
Aber das ist übrigens, das habe ich auf Island erlebt. Das ist klar.
Sollte ich mal nach Island?
Nein, das würdest du gar nicht als nett empfinden. Beziehungsweise, wenn du dich mal der Konkurrenz stellen willst, so wie ich das in den 90er Jahren in meiner Bewerbungsphase bei Berufen hatte. In Island ist es nämlich so, dass ich glaube, das Verhältnis so ist, dass 2 oder 3 Frauen auf einen Mann kommen. Also da herrscht einfach Männermangel. Und ich, als ich dort war, habe ich geglaubt, ich bin hier irgendwo falsch. Aber ich war im Café Reykjavik. Ich glaube, das gibt es sogar noch. Da sitzt du dann da, tolle Bar und alles nett. Und wenn du da vor allem im Sommer bist, da wird es ja nicht mehr dunkel. Deswegen willst du da im Winter wahrscheinlich nicht sein. Auf jeden Fall sprechen dich da die Damen so an der Bar, wie du dir hier immer überlegen musstest, was für ein Spruch fällt dir denn nun ein, damit du wieder verjagt wirst. Das war dort genau umgekehrt.
Was habt ihr denn so gesagt?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall habe ich Isländerinnen relativ einfach kennengelernt.
Hey, öfter hier? Hey, sie sind mir aufgefallen. Kommen Sie aus Deutschland?
Ja, also das ist ja wohl aufgefallen, weil dafür ist die Insel zu klein und die Bevölkerung, die Einheimische, zu überschaubar. Also die merken schon, wenn da so ein paar Internationals rumlaufen. Aber wohlgemerkt, das ist jetzt dort, wenn man nicht im Lost and Found sich befindet, sondern eben...
Lost and Found kann ja auch beziehungstechnisch sein. Das will ich auch noch ansprechen.
Ja, das spielt ja dann normalerweise... automatisch eine Rolle, wenn du denn dich in einer ausgeglichenen, glücklichen Beziehung befindest.
Da kannst du trotzdem lost sein.
Natürlich kannst du das, aber jetzt nimmst du die beiden Fälle. Der eine sitzt alleine rum, hat eben keine funktionierende, feste Beziehung und der andere sitzt alleine rum und hat genau das. Dann ist möglicherweise in dieser Beziehung, hast du einen Partner oder eine Partnerin, mit dem du einen ganz anderen Dialog führen kannst. Und das Wichtigste ist ja, wenn du so lost bist und das mal ganz vorneweg auf den Punkt zu bringen ist, dass du sprichst.
Ja.
Und nicht dich ins Eck zurückkrümelst, in deinen Gedankengängen dir irgendwas reinpfefferst und dann vielleicht auch noch 10 Chipstüten isst und noch 5 Flaschen reinhaust und dann plötzlich feststellst, du bist dick und fett und besoffen bist du auch noch. Ja. Das ist ja nicht der Optimalzustand. Und deswegen dann umso mehr guckst und schaust, hast du Menschen, mit denen du so einen Dialog führen willst und von denen du umgekehrt auch den Eindruck hast, dass die dir was spiegeln und dass sie dir was in der Qualität ihrer Kommunikation wiedergeben. Du hast ja jetzt XI beschrieben als das reinste Kommunikations-, ja, ausgebildeten Genie zumindest. Also da sollte man...
Zumindest, ich würde auch nicht sagen, dass alle Menschen, die in den Medien oder in generell in dieser Kommunikationslandschaft arbeiten, dass die selber gut kommunizieren, würde ich absolut nicht sagen.
Da hast du völlig recht. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt branchenspezifisch, dass man sagen kann, ich habe es jedenfalls nie beobachtet, dass jemand, der besonders gut kommunizieren kann, das deswegen kann, weil er studiert hat. Im Gegenteil. Also das theoretische Gerüst und die Theorie des Wissens, kommunizieren, die hat, glaube ich, jeder. Das Interessante ist, dass es so viele nicht tun. Das ist ja auch, oder? Auf Unternehmen bezogen.
Manchmal finde ich das unhöflich auch. Ja, das, also ich finde es oft unhöflich.
Und du siehst ja, dass viele Unternehmen die Kommunikation als Disziplin, höflich gesprochen, als entweder überflüssig oder notwendiges Übel, aber garantiert nicht als einen aktiven Teil ihres Erfolgsrezeptes betrachten. Mhm. Das ist ja nach wie vor auffällig, dass die Kommunikation, wenn man es jetzt in der Hierarchie betrachtet, in einem Organigramm, sich so gut wie nie auf einer Vorstandsebene befindet. Mhm. Und das sagt ja halt, okay, da ist vieles noch nicht verstanden worden. Und wenn du das im privaten Bereich für XI wieder hin überträgst, sind wir jetzt mal so an dem Punkt, okay, du hast die beste Freundin oder den besten Freund. Inwieweit hast du damit einen Ratgeber? Ich habe eins gelernt in deiner Generation, weil ich immer wieder angepinkt worden bin, und zwar, ob ich als Mentor agieren könnte.
Machst du eh.
Mach ich, aber...
Aber bei dir ist es auch so...
Ich bin aber nicht von alleine auf die Idee gekommen, das meine ich.
Ich glaube, wenn man diesen Podcast hört, denkt man, Wolfram ist voll der offene Mensch, aber Wolfram wird 99 von 100 Leuten einfach ignorieren. So, er wird nicht mit, wenn man ihn anspricht, er wird nicht mit den Personen reden. Ist scheißegal, was sie sagen. Es ist ein Glück, wenn Wolfram mal mit jemand reden will.
Ich vermute mal, wenn du jetzt mal so guckst, man kann sich ja nicht für 100 Leute gleichzeitig interessieren. Ja. Und deswegen ist es, ich habe so einen Vorwurf schon mal in einer nicht ganz so drastischen Form gehört. Deswegen,
ich bin immer ehrlich zu dir, wir kommunizieren einfach ehrlich.
Um die Ehrlichkeit geht es ja gar nicht im Sinne von, das habe ich schon mal gehört, dass ich nicht ordentlich guten Tag sage. Und das stimmt, wenn ich jemanden nicht kenne und ich keinen Anlass sehe, guten Tag zu sagen. Ich sehe übrigens für den umgekehrt auch keinen Anlass, dass er mir guten Tag sagen muss. Also das ist vielleicht so der mein Denkfehler bei der ganzen
Geschichte. Bei was zum Beispiel?
Ja, also ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, alles ist gut, was müssen wir uns...
Ja, aber wo? Ich meine auf der Straße ja nicht, also auf der Straße sage ich jetzt auch nicht jeden guten Tag.
Das ist, Das ist bei Veranstaltungen oder bei irgendwelchen Zusammenkünften, wenn du so willst. Und deswegen hatte ich mir ja auch dann mal an meinen PC dieses Zettelchen geheftet, dass ich bitteschön auch überall höflich guten Morgen sage und freundlich guten Morgen sage, weil es mein Argument, ja, aber der sagt ja auch nicht guten Morgen zu mir, das hat nicht gezogen. Also nach dem Motto, ich bin schuld. Okay, fein, dann habe ich eben diese Schuld zwar nicht eingesehen, aber akzeptiert und dann dementsprechend. Aber ich kam ja auf dieses Mentoring. Und dieses Mentoring war ich eben dahingehend verblüfft, dass junge Menschen, die mich nicht kannten, und ich auch durch Programme dann geschickt wurde, weil ich meinetwegen gefragt wurde, ob ich bereit wäre, Mentor zu sein. Und habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich in diesen Programmen eben Menschen, junge Menschen erlebt, die auf mich zugegangen sind in diesem Rahmen und dann eben, haben sich eben mal unterhalten und haben festgestellt, okay, das machen wir. Und diese Mentorenprogramme sind ja nicht über einen Tag oder eine Woche, sondern im Zweifelsfalle ein Leben lang, je nachdem, wie der Bezug ist. Dass das eine Systematik ist inzwischen, das halte ich für eine tolle Angelegenheit. Und das vor allem auch jetzt Menschen, also junge Menschen so wie du, sich das als eine Selbstverständlichkeit aussuchen bzw. in Betracht ziehen. Das kannte ich zu meiner Zeit null.
Also für mich war das auch nicht selbstverständlich und das war auch gar nicht geplant, das ist irgendwie so gekommen, dass ich weiß auch nicht, irgendwie kam es so, seit wir zum ersten Mal geredet haben, Seitdem reden wir jeden Tag.
Ja, das ist jetzt, wenn du so willst, unser Dialog. Aber ja. Ich habe ja ein paar Mentees und auch ein paar ehemalige Mentees, also sprich, es findet kein aktives Programm mehr statt. Aber ich habe auf die Art und Weise auch eben junge Menschen kennengelernt, die Dinge tun, also beruflich, von denen ich überhaupt nichts wusste oder keinerlei Vorstellung, keine Ahnung hatte. Also ich habe eine Menge daraus gelernt und habe ähnlich übrigens auch wie in dieser Professur diesen Luxus wahrgenommen, ich lerne durch meinen Mentee teilweise mehr, als ich umgekehrt den Eindruck habe, ich dem Mentee beibringen könnte.
Ja.
Nur das merkt das Mentee gar nicht. Und deswegen,
stimmt, ja.
Und deswegen dann auch dem Mentee, auch in diesem Generationenunterschied, in dieser Souveränität, dann, die man idealerweise im Alter ein bisschen mehr hat, dem spiegeln zu können, du bist echt gut, du bist gut darin, was du tust, du bist gut darin, was du machst, da bist du nicht gut im Sinne von, das hast du versäumt, das hast du nicht gemacht. Übrigens, ich sage das einfach so, ich will dich nicht ärgern.
Das weiß ich, was du sagst. Valeria, du hast immer noch nicht abgenommen, Valeria, du hast immer noch deine Disziplin nicht entdeckt, du warst nicht beim Sport.
Genau, so, also Authentizität ist ja so ein viel geübter Begriff. Man könnte immer glauben, worin besteht das große Geheimnis, authentisch zu sein. Müssten wir doch eigentlich alle sein, weil wer behauptet von sich schon, dass er das Gegenteil ist?
Nee, sind nicht viele, aber das ist meistens so aus so einer Unsicherheit heraus. Die meisten Menschen, die so total fake sind, sind unsicher und trauen sich selber nicht so zu sein, wie sie sind. Das merke ich so oft.
Bist du fast schon, ja, was heißt fast schon, jetzt bist du in der Psychologie des Menschen gelandet und kannst dann die Frage beantworten, woran liegt das? Aber um auf dein Lost-Thema zurückzukommen, es ist in einem Alter, in dem du dich jetzt befindest, ein relativ normaler Zustand, dass man den Übergang hat vom Studierenden hin in das Geldverdienende, Klammer auf, Berufsleben, Klammer zu.
Ja.
Also du willst idealerweise nicht in Hotel Mama für ewig und drei Tage vor dich hin werkeln.
Ich weiß auch gar nicht, wie man das will. Ich würde doch nicht beim. Ich weiß nicht, wie Leute so lange bei ihren Eltern wohnen wollen. Ich würde ausflippen, wenn ich jetzt wieder zurück zu meinen Eltern ziehen würde. Nicht, weil meine Eltern scheiße sind, sondern einfach, weil das geht doch nicht.
Gut, also das Einfache, das geht doch nicht, wird ja widerlegt durch viele, die es machen und also dahingehend scheint es zu gehen. Aber dass da möglicherweise eine Bequemlichkeit dabei ist, dass die Angst dabei ist, ins kalte Wasser. Das
ist eine Sicherheit, oder?
Ja, Sicherheit. Ich glaube auch, jetzt bei Hotel Mama ist ja so, Hotel Mama ist A, bequem, B, ist Hotel Mama sehr großzügig und günstig. Und darüber hinaus in dem Antrieb dessen gibt es ja auch viele Hotel Mamas, ob das jetzt der Papa oder die Mama ist, die sich gar nicht so sehr von ihren Kindern trennen wollen, sondern die finden das toll, wenn der zu Hause bleibt.
Dich hier deine Lieblingsapfelschnitze von Pink Lady geholt und Cola. Ich habe extra.
Da habe ich neulich ein schönes Reel gesehen. Da hat eine Comedian genau diese Beziehung Mutter-Sohn so beschrieben. Also der Sohn, der konnte machen, was er wollte. Es war immer toll. Und dann,
immer.
Dann hat diese Comedian wunderbarerweise das gleiche Verhältnis Mutter-Tochter vorgespielt.
Das ist was anderes.
Ja, genau. Das Erste, was sich danach geäfft hat, war, dass die Mutter zur Tochter sagt, dass sie in dem Kleid zu dick aussehen wird.
Ja, hat der so ganze, ist es auch.
Hat der ganze Raum getobt. Also das Szenario scheint bekannt zu sein.
Ich verstehe das auch nicht. Deswegen, ich hoffe so sehr, dass ich, wenn ich, das ist ganz weit weg, aber wenn ich mal Kinder bekommen sollte, dass ich dann Sohn habe und dann meinen Sohn genauso erziehe, wie ich allen vorgeworfen habe, dass sie ihn erziehen sollen. Weil das ist echt bei Männern so.
Okay,
das sind also die Mütter, die finden die immer, oder die meisten sind so, alles, was sie machen, sind toll. Ich hatte mal so ein.
Dann werde ich diesen so Sohn schützen bin. Vor deiner Brutalität und deiner.
Ja, bitte. Nee, ich will nicht brutal sein, ich will ja auch lieb sein. Aber ich,
das ist aber nett von dir, dass du auch lieb sein möchtest zu deinem Sohn.
Ich will eine süße Mami sein, aber ich will nicht die Mami sein, die bei jedem Haufen, den der Sohn macht, irgendwie sagt, boah, das ist der schönste Haufen, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Du bist so perfekt.
Ja,
und dann am besten noch so ein richtiges Schwiegermonster wird.
Ja, gut, also jetzt beschreibst du Extreme, von denen du, glaube ich, so oder so nicht betroffen worden wärst.
Nee, gar nicht. Also ich hatte zum Glück immer richtig nette Schwiegermamis.
So, gehen wir wieder zurück. Dein Lost Ixi,
der hat dann... Ich tauche die ganze Zeit ab von
irgendwelchen Themen. Ich glaube, du kannst dich ja auch zu Recht darüber aufregen. Aber dieser Ixi, der dann einen Tag später plötzlich eine Zusage bekommt auf seine Bewerbung, wird möglicherweise an dem Tag, in dem Moment diesen Lost-Zustand blitzartig verlassen. Und jetzt siehst du, dass dieser Zustand, den man für sich selbst als so eine Art Dauerphänomen empfindet, in Wahrheit von dem abhängig ist, was ich Tagesform nenne. Und wenn du eine Tagesform dir ansiehst und ich kann deine Tagesform im Positiven wie im Negativen sofort beeinflussen. Das ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben uns gegenüber. Es gibt wenig Menschen, die sich dem komplett entziehen können. So, jetzt siehst du, inwieweit du da in deinem Lost-Zustand dich eben idealerweise nicht alleine in eine Höhle zurückziehst, in die keiner reinkommen darf und du auch nicht rauskommst, sondern dich in einem intimen Rahmen zwar, aber intimer Rahmen heißt, ob du da mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Freund oder mit jemandem, dem du halt vertraust, sprichst, oder ob das dann zwei Personen sind, aber garantiert nicht ein Dutzend, dann ist auch möglicherweise plötzlich dieser Begriff, den man ja so leicht raushaut, also ich habe da einen Freund und hier einen Freund und da eine Freundin und sonst was.
Ja, da regst du dich bei mir immer auf.
Ja, was heißt aufregen? Ich stelle fest, also entweder bist du in der Lage, 100 Freundschaften zu hegen und zu pflegen, oder wir definieren Freundschaft möglicherweise ein bisschen anders.
Aber ich habe schon auf Bekannte umgeswitcht.
Ja, ich sage ja, ich glaube, es ist weder das eine noch das andere. Ja, es gibt nicht viele Menschen, die in einer kompletten Souveränität in diesem Lost and Found sich befinden, so dass man sich gegenseitig kritisieren kann, also auf gut Deutsch negative Seiten anspricht und das aber dann nicht wieder gleich als persönlichen Angriff empfindet oder als sogenanntes Niedermachen und umgekehrt.
Das liegt immer an einem selber, oder? Also wenn ich...
Ja, das ist jetzt ein Satz, den kannst du dir an die Wand malen, da hast du völlig recht.
Okay, deswegen... kommt drauf an. Ich glaube, wenn jetzt meine Schwester oder mein Vater mir irgendwie was kritisieren würden, würde ich es nochmal anders aufnehmen, als wenn mir das eine gute Freundin sagt oder ein ganz Fremder.
Ja, ist doch eigentlich ungerecht, ne? So, und das meine ich eben genau mit dem, in dieser Emotionalität, hast du jemanden, der einerseits nicht gleich eine von dir aufs Dach bekommt, wenn du es wagst, bestimmte Grenzen oder bestimmte Dinge anzusprechen, unabhängig davon, dass sie stimmen, oder aber eben nicht. Also es geht nicht mehr nur um das Was, sondern es geht ganz, ganz stark um das Wie. Also wenn ich es richtig anstelle, dann hörst du mir zu. Wenn ich es falsch anstelle, dann schreist du mich mit Zweifel an. Oder es geht da rein und da wieder raus. Das ist ja mein Eindruck. Ich muss da noch viel investieren.
Was sagst du mal, der Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja,
oder nee, ein anderes Spruch.
Ja, da gibt es ja dann diese schönen Begrifflichkeiten. Nachhaltigkeit, also wie nachhaltig ist das? Ne?
Wolfram jeden Tag. Valeria, du isst schon wieder? Du hast schon wieder heute 7 Mahlzeiten gegessen?
Ja, und es geht nicht darum, dir die Freude am Essen in irgendeiner Form zu verleiten.
Das wäre ja auch komisch, sonst würden wir ja nicht zusammen essen. So. Nein, aber ja,
also, manche Sachen... Diesen Satz übrigens nochmal, den du gerade so nebenbei gesagt hast, es liegt immer an einem selber.
Ja.
Mal ihn an die Wand. Schreib von mir aus auch den Moment drunter, Valeria am 13.02.2021 in dem Moment des Lost. So, also so, dass es wirklich schwarz auf weiß wird.
Das ist eine gute Idee.
Um diese Uhrzeit, an diesem Tag, war ich im Lost-Zustand und habe aber gleichzeitig die Weisheit, das liegt an mir selber, erkannt und dann, also Erkenntnis ist ja schön und deswegen in dem Ziele setzen, habe dann entsprechend meinen Zustand des Lost, ich habe ihn auch nicht ignoriert, ganz wichtig.
Ja.
Nein, ich habe meine Tränen geweint oder ich habe meine Kritik über mich ergehen lassen oder sonst was, ja. Aber das ist ja auch mal vorbei. Und jetzt wieder ausgehend von dem, was ich dir ganz am Anfang gesagt habe, ob du jetzt so ähnlich wie ich, der plötzlich Blüten im Grauen als eine Bereicherung empfindet, die ich vor 30 Jahren nicht, da hätte es mich jagen können, im Sinne von, dass ich überhaupt irgendeine Blüte gesehen hätte.
Ja. Wolfram.
Oder ich habe sie als selbstverständlich angenommen. Richtig. Also auch da wiederum, jeder hat möglicherweise Seiten an sich, von denen er heute nicht glaubt, dass es wirklich sein könnte.
Und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf, mich in 30 Jahren zu sehen und zu gucken, was ich mache. Ich finde das so spannend. Ich werde sicher nicht so, faltenfrei sein, aber ich werde sicher ein gutes Leben haben.
Aber weil du das gerade erwähnst, du heute in 30 Jahren. In der Madame gibt es ja seit einer Weile, jetzt mache ich mal Werbung für das Magazin von Petra, aber ich finde diesen Editorial Part richtig klasse. Dort hat sie Frauen im Alter von, jetzt aus deiner Sicht gesehen, plus 30 oder vielleicht auch plus 20, und die schreiben einen Brief als Ratgeber an ihre 20-jährige Ausgabe.
Also oh, das finde ich so cool.
Du bist jetzt dann eben 50 oder was auch immer und schreibst an die 20-jährige Valeria.
Boah, so. Wenn ich allein jetzt an die 20-jährige Valeria schreiben würde.
Also ob dann, ja, okay,
ist gut. Nur 5 Jahre, aber trotzdem würde ich ihr echt was schreiben. Valeria, erstens.
Ja. Und in diesem Schreiben übrigens ist auch ein Tipp. Also wenn ich dir einen Tipp geben dürfte oder könnte,
ja,
dann eben unter anderem glaub an dich oder mach dies oder mach jenes. Du siehst also, was ich an diesen Briefen so schön finde, ist, dass dieser Lost-Zustand ein Normalzustand war. Also den Menschen, der sich gerade zwischen 20 und 30 nicht mindestens ein Dutzend Mal in so einem Lost-Zustand befunden hat, das muss ein Übermensch sein oder einer von einem anderen Planeten, aber jedenfalls...
So wirken halt alle anderen.
Ja,
das deswegen, ist wirklich so. Ja, eigentlich weiß man es ja, aber alle anderen tun so, nö, bei mir ist alles super. Also erstens bin ich seit acht Jahren mit dem Sebastian zusammen und wir führen eine super glückliche Beziehung und haben immer noch genau gleich viel Sex wie am Anfang und suchen nicht auf Tinder nach einem Dreier oder so, weil wir es nicht nötig haben.
Meine Herren.
Und beruflich läuft alles top, alles nach Plan und auch so gesundheitlich geht es mir top. Generell, ich kann mir mein Leben nicht besser vorstellen, kann meine Miete locker zahlen, habe jetzt auch einen Hund gekauft. Der ist auch stubenrein von Tag 1.
Ja. Gut, also ich sage ja, das klingt nicht glaubwürdig oder das muss
dann. Und es klingt auch langweilig.
Ja, oder ein Supermensch oder ein
Übermensch. Wie langweilig ist ein Supermensch eigentlich? Was erzählt denn der so? Ja, heute war wieder alles super. Ach, heute habe ich wieder alles perfekt gemacht bei der Arbeit. Hat mir niemand gezickt oder so.
Also wir wissen, dass das ist kein reales Szenario.
Aber ja, wer will mit ihm befreundet sein, Mann, Lisa? Du bist so langweilig.
Naja, da hast du jetzt übrigens 1a. Genau diese letzte oder Variante, die ich dir jetzt noch hätte mit auf den Weg geben wollen. Dreh mal den Spieß um. Also stell dir genau so vor, es ist wie im Disney-Märchen und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
Boring.
Ja,
da gibt es gar kein Märchen mehr.
Ja, da gibt es auch keinen Versöhnungssex und auch ja, all diese ganzen Sachen nicht. Ne?
Leute, streitet euch mal.
Ja, aber eben genau bis zu dem Punkt, in dass man sich eben nicht unwiderruflich so wehtut, dass es möglicherweise dann so tiefe Narben hinterlässt, dass man sagt, nee, du, also... Schön und gut, aber
ja, das ist dann nicht mehr so geil.
Das ist über das Ziel hinausgeschossen. So, das ist ja auch diese Balance, die du die ganze Zeit versuchen musst zu halten. Und es ist ja unmöglich, dass man diese Balance permanent halten kann. Darin ist es vielleicht noch umso leichter zu begründen.
Bei dir denke ich mir schon manchmal, du hast immer eine Balance.
Naja.
Gehst du mittags Tennis spielen und trinkst abends einen Rotwein?
Ja, ist doch schön.
Das ist eine super Balance.
Ja.
Und es klappt auch immer.
Ja, aber es ist für alle Menschen, die gar keinen Bock haben, Tennis zu spielen, gar keine Balance.
Ja, und aber so. Du hast deine eigene Balance gefunden.
Ja, die jetzt wiederum mit diesem Lost and Found, man findet meistens nur dann, wenn man anfängt zu suchen. Ne? Also von alleine diesen Satz, weiß nicht, verwendet echt, ihr den noch?
Das ist so ein einfacher, aber so schlauer Satz gerade. Ja, der macht ganz so viel auf.
Benutzt ihr das auch noch so nach dem Motto, wenn du glaubst, dass dir die gebratene Taube in den Mund fliegt, dann täuscht er dich?
Gibt's das also das habe ich noch nie gehört, Wolfram.
Okay, gut. Dann. Welcome to the 20th century.
Aber vielleicht haben es auch Leute gehört. Ich meine, ich komme ja nicht aus so einer deutschen Sprichwortfamilie, deswegen.
deutsches Sprichwort von mir.
Bei uns gibt es andere Sprichwörter.
Okay, also immer nachdenken, ich komme offensichtlich aus einer deutschen Sprichwortfamilie.
Es gibt so, nicht Sprichwort, aber es gibt so einen Satz, wenn du irgendwas so richtig dumm und unnötig gemacht hast, dann sagt man das, das heißt übersetzt, du hast in die Pfütze gefurzt. Ich weiß bis heute nicht, warum man das sagt. Oder wenn jemand dich so...
Das habe ich auch noch nie
gehört. Jemand irgendwie,
kommt das jetzt aus dem Russischen oder
ist ja, ja. Und wenn jemand irgendwie Kacke labert oder dir irgendwas aufschwätzen will, das ist wieder Schwäbisch, dann sagt man, er hat die Nudeln auf die Ohren gehängt.
Er hat was?
Die Nudeln auf die Ohren gehängt.
Nudeln auf die Ohren, das ist auch wieder aus dem Russischen.
Ja, deswegen ja, gab's also. Es gab es so viele Memes, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, so wie das russische Volk gezeigt worden ist, die überall Nudeln an ihren Ohren hängen hatten.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, siehst du, jetzt macht das Ganze plötzlich für mich Sinn. Denn
das gibt irgendwie ist so lustige Sprichwörter.
Ja, das ist bisher an mir vorübergegangen.
Ja.
Aber der Ausdruck oder die Ausdrucksform scheint auch in den Sprachenkulturen dementsprechend vielfältig zu sein. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Zustand übrigens, dieses Lostseins, den kenne ich von Amerikanern und von Südafrikanern und von Franzosen und von Italienern und natürlich von Deutschen und offensichtlich auch von Russen. Das scheint ein globales Phänomen zu sein.
Ja, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, Künstler und Kunst entstehen doch meistens einfach aus so einem Zustand.
Ja, die Künstler insbesondere, die vermeintlich aus der Sicht von uns ja in einem Wahnsinnserfolg leben oder gelebt haben ja leider Gottes eine ganz erstaunliche Todesrate und dann liest man immer wieder, okay, an einer Überdosis von X oder Y gestorben. Also nimm jetzt mal so Ikonen der Popgeschichte. Elvis Presley, also der Superstar schlechthin. Michael Jackson, ein Superstar schlechthin.
Amy Winehouse, Club 27, Nirvana.
Prince. So,
Dann
denkst du dir, wie kann
Freddie Mercury hatte HIV.
Ja, also nochmal, dann denkst du dir, wie kann es eigentlich sein? Aber du hast das richtig beschrieben. Es hat mir auch mal ein sehr bekannter Schauspieler gesagt, dass wenn er nicht eine entsprechende Partnerin gehabt hätte, war es so, dass immer nach der erfolgreichen Vorstellung, also toll, 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 Applaus, Applaus und alles hat gepasst und Geld und Ruhm und was du nicht willst. Und dann, sagt er, ist dann danach immer diese schwarze Bühne, bildlich oder tatsächlich. Er hat gesagt, er saß dann von mir aus noch nachts und sonst wie da auf dieser schwarzen Bühne, keine Sau mehr da, keiner interessiert sich mehr für ihn, logisch, weil sie alle nach Hause gehen und schlafen. Ja. Und vorher habe ich ja schon ganz viel geklatscht. Und dann der Griff zur Flasche. Und dass das nicht die Lösung ist, sondern der Beginn von Problemen, das ist zwar dem Protagonisten klar, aber tut das trotzdem. Und deswegen eben so wichtig, dass man jemanden hat, der einen rechtzeitig auf die Finger haut. Es nutzt auch nichts, wenn man da mit Gewalt die ganze Zeit agiert, sondern der da permanent hinschraubt, unter anderem, weil er halt die entsprechenden Sympathiegrade hat. Und deswegen, last but not least, und dann habe ich es zumindest für diese Ausgabe soweit auch, wenn man so einen Lost-Zustand hat, eben auf keinen Fall sich in die Höhle alleine zurückziehen, als ein Dauerzustand, sondern einerseits aus der Höhle nicht nur wieder rauskommen, sondern andererseits an seinen Freundschaften aktiv arbeiten. Die fangen einen nämlich auf, wenn es aktive Freundschaften sind. Und du bist übrigens umgekehrt für deine aktiven Freunde genau die gleiche quasi Lebensversicherung, dass du dich in diesem Lost-Zustand nicht verlierst.
Apropos Lebensversicherung. Nach der letzten Folge haben mir ein paar Leute geschrieben und auch eine Freundin, mit der ich in der Schule war, die mich dann über Lebensversicherung aufgeklärt hat, weil ich ja mich total ausgekotzt habe über dieses Thema und Lebensversicherung scheiße finde und Versicherung generell anstrengend finde, finde ich immer noch, auch nach dem Gespräch mit ihr.
Ja.
Aber sie meint, also ich habe festgestellt, mein Learning, nur so als Zwischennote, Menschen hassen Versicherer und Versicherung und Versicherer hassen Menschen.
Ah, das Schöne ist, du siehst, Menschen hören dir zu, Menschen nehmen nicht nur daran teil, sondern sie sehen sich darin beflissen, dann mit dir einen Dialog zu haben und dann hast du eigentlich aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Ja. Genieß den Zustand, genieß das Weekend in diesem Sinne.
Cheers, Leute.